Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Destiny 2.
Project Scorpio.
Switch.
Horizon Zero Dawn.
Hearthstone.
Spieleumfrage.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute Ende des Monats April. Wir sind da mit einer neuen Spielefolge. Wir, das heißt logischerweise der Jan um eine Wenigkeit.
Ja, hallo, freut mich da zu sein. Ja, wir haben einen spannenden Monat vor uns oder hinter uns quasi. Heißt dementsprechend auch relativ viele News für euch vorbereitet. Ist einiges Interessantes dabei diesmal.
Genau, wie immer zeichnen wir ja das Ganze ein bisschen vorzeitig auf. Falls die ein oder andere News nicht drin ist, dann könnte es an dem Teil liegen. Aber nichtsdestotrotz haben wir von den letzten 30 Tagen einiges an News, wenn ich da so ins Dokument reinschaue. Ich würde sagen, Jan, wir beginnen mal. Und zwar beginnen wir mit unserem Sponsor. Die heutige Folge wird euch gesponsert von Wire, dem sicheren Messenger für private und berufliche Kommunikation.
Ja, und Wire hat uns über einen neuen Plan von ihnen quasi informiert. Die haben jetzt vor, sich weiter Richtung Teams zu fokussieren. Finde ich eine sehr spannende und sehr wichtige Entwicklung. Gerade dafür kann man Wire auf jeden Fall auch ganz gut nutzen. Auch für Spieleorganisationen zum Beispiel, warum nicht? Wir haben da auch so eine eigene kleine Gruppe, die sich immer für Spiele zusammenspricht. Ja, die soll dann zum Beispiel ermöglichen, Bildschirmfreigabe zu machen. Auch gerade für Spiele nicht uninteressant, mal jemanden hineinschauen lassen, File-Sharing und weiterhin dabei vollkommen auf Sicherheit setzen und verschlüsselt bleiben und das noch dazu auf allen Geräten.
Genau, und das noch weitere Ziel in dem Bereich ist noch für mich noch viel interessanter, vor allem das ja eben auch für Teams unter anderem in Firmen abzielt. Das Ganze kommt dann auch in einer Self-Hosted-Version, also man kann Wire dann quasi auch noch selber hosten, dann ist es nicht nur sicher, sondern auch noch selber gehostet auf einem eigenen Server. Ist aktuell schon sehr sicher, weil schweizerische oder europäische Server sind somit noch eine Stufe weiter, würde ich doch sagen. Und eben, du hast gesagt, alle Geräte, da sind unter anderem iOS, Android, macOS, Windows, Linux und eben auch übers Web. Und man muss nicht mit einem, wie heißen die Dinger, diese altertümliche Telefonnummer sich registrieren lassen, sondern kann das auch über eine Mailadresse machen, somit sehr flexibel und breit einsetzbar. Dann gehen wir gleich über zu etwas Internen. Wir haben mal eine kleine Umfrage an euch. Feedback bei Podcasts ist ja immer so eine Sache. Manchmal gibt's einiges, manchmal gibt's weniger, manchmal gibt's gar nichts. Wo es nicht unbedingt bis sehr wenig gibt, ist bei uns in den Spielefolgenjahren, oder?
Genau, wir wissen zwar, dass wir Hörer haben, einfach durch das direkte Gespräch auch mit Podcast-Kollegen oder so. Wir sehen es natürlich auch an den Downloadzahlen trotz allem. Ja, das Format gibt es jetzt ein bisschen über ein Jahr eigentlich, de facto, und es wäre mal ein bisschen an der Zeit, sich zu überlegen, ob man da was ändern kann oder soll. Und ja, wir hätten da wieder eine Umfrage vorbereitet und hoffen auf ähnlich viel Feedback, wie wir das bei den Daily-Folgen hatten.
Auf jeden Fall, das dürft ihr gerne tun. Wenn ihr auf geektalk.ch geht zu der aktuellen Folge, da habt ihr eine Umfrage drin. Wir werden das wieder über Google Docs machen. Der genaue Inhalt werden wir noch zusammenbasteln. Aber es geht da vor allem unter anderem auch um die Frequenz. Also quasi aktuell machen wir das Ganze ja monatlich. Monatlich Ende des Monats kommt eine Spielefolge mit den News-Themen und circa Mitte des Monats kommt jeweils eine Review-Folge, also wo wir die Spiele der letzten 30 Tage dann noch Revue passieren lassen. Und das Ganze ist ein recht heftiger Aufwand, zumal wir ja doch noch auch ein bisschen was anderes machen im Geek Talk und eben nicht nur im Geek Talk und dann auch noch die Daily-Geschichte. Deshalb unsere Frage, wie wir es gestalten sollen, da haben wir Möglichkeiten mit drin von News monatlich und Spiele dreimonatig oder auch beides dreimonatig oder wie auch immer. Das dürft ihr euch uns da gerne zugänglich machen, wie ihr das gerne hättet. Und dann schauen wir das für uns mal an und nehmen dann den Plan, der dann am besten funktioniert, nehme ich doch an, oder?
Genau, gebe auch die Möglichkeit, so am besten funktioniert, dass vor allem auch der von den Hörern halt am meisten angenommen wird. Auf der anderen Seite haben wir ja auch in letzter Zeit ein bisschen dazugelernt. Wir haben ja selber gelernt, wie so ein Daily-Format funktioniert. Die Games wird es nie als Daily-Format geben, das sage ich gleich, weil das müsste ich alleine stemmen und das ist mir zu viel. Aber zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit da bei den Games auf kürzere Intervalle, wo ich quasi die News dann so ähnlich einspreche, wie das in einer normalen Daily-Folge ist, dann irgendwie Richtung Wochenende oder so umzustellen. Das heißt, ja, vielleicht auch willkommene Weiterentwicklungen für die Hörer. Nur lasst uns wissen, was ihr gerne hättet.
Auf jeden Fall. Wir haben da so ein paar Fragen. Ich denke, das wird so um die 2-3 Minuten höchstens gehen. Vielleicht, ja doch, denke ich, dürft ihr das durchkriegen und würden uns freuen, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback dazu kommen lasst. Wenn ihr auch sonst irgendwelchen Input habt, natürlich gerne, werden unten noch ein Kommentarfeld reinmachen, da dürft ihr auch noch zusätzlich was dazu schreiben.
Genau, bitte, sehr gerne.
Gut, gehen wir über in dem, was wir eigentlich sonst immer zuerst starten. Bei Microsoft und bei PlayStation gibt's ja, wenn man die Jahresgebühr bezahlt hat, immer wieder mal was gratis, kostenlos.
Ja, wieder jede Menge. Wir fangen an mit PlayStation Plus. Die volle Liste, wie immer übrigens, in unseren Shownotes. Die haben diesmal sehr, sehr viel im Angebot, aber es sind jetzt nicht so die großen, großen Top-Titel dabei. Ja, AAA-Titel eben leider keine. Diesmal auf der PS4 vorneweg ist Drawn to Death. Das ist ein recht nettes Spiel. Und vor allem, was auch relativ viele nette Sachen dabei sind, sind viele so Cross-Buy-Geschichten, also welche, die quasi auf der PS Vita und auf der PS4 laufen. 10 Seconds Ninja zum Beispiel wäre dann das zweite Mal hier zu nennen.
PS Vita, was war das nochmal?
Der Handheld, der sehr, sehr viele Fans immer noch hat und lustigerweise wohl offiziell abgesäbelt ist, erscheinen da sogar immer noch neue Spiele dafür. Der freut sich einer großen Fangemeinschaft. Ich habe ihn auch und mag ihn auch sehr, muss ich sagen.
Ja, ist ein Ding, was weiterlebt, trotz offizieller Absäbelung. Wie schaut es dann bei Microsoft aus? Ich habe noch 3 Tage. Gold, wovon kann ich da profitieren?
Ja, die gewinnen diesmal ein eindeutiges Rennen. Das sind nur 4 Titel, aber alle 4 eigentlich AAA-Titel. Auf der Xbox One geht's los mit Rise, Sons of Rome. Das ist dieses etwas brutalere Gladiatorenspiel beziehungsweise Aufstandsspiel im alten Rom von Crytek. Das war ein Launch-Titel damals. Ich habe dann in der Day-One-Edition hier. Das ist echt kein schlechtes Spiel. Also da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen, wenn man mit sowas kann. Das ist so ein bisschen Brawlhack und halt ein bisschen brutaler, aber es ist ganz gut. Und so Stichwort Abwärtskompatibilität, also eigentlich von der 360, aber dadurch halt auch jetzt auf der Xbox One verfügbar. Darksiders, wirklich gutes Rollenspiel, kann man auch auf jeden Fall mal reinschauen. Und sonst noch 2 sehr nette Titel, die ihr in den Shownotes findet.
Die könnt ihr dann auf www.geektalk.ch nachlesen in der aktuellen Folge. Genau. Gehen wir über zu unseren eigentlichen Kurzthemen. Wir haben ein Projekt, oder besser gesagt, du hast ein Projekt gefunden, was auf Kickstarter ziemlich Furore gemacht hat.
Ja, es geht um eine ganz andere Auswertung, die recht interessant ist. Also dieses Monat für Furore gesorgt hat Thimbleweed Park, das Spiel von Ron Gilbert, das jetzt endlich veröffentlicht wurde. Da werden wir uns wahrscheinlich in der Review-Folge ein bisschen damit beschäftigen, halt so groß geht dann da doch nicht. So ein klassisches Adventure. Aber ich habe mir ein bisschen angeschaut, beziehungsweise auch The Verge hat sich ein bisschen angeschaut, wie generell Spiele auf Kickstarter abschneiden. Und da ist die ganze Tendenz sehr gut und da werden sehr viele Spiele dort finanziert. Im Endeffekt hat Kickstarter selbst eine Meldung herausgegeben, dass mittlerweile 10.000 Spiele dort veröffentlicht und finanziert wurden. Insofern, ja, Spiele auf Kickstarter dürften gut funktionieren, was natürlich auch meistens relativ klar ist. Die müssen ja keine Hardware ausliefern, das heißt Versandprobleme und Co. entfallen da oft und brauchen oft ja auch nicht wirklich viel Kohle, ja.
Und dennoch bekommen sie Stangengeld teilweise. Also wenn ich habe ja in letzter Zeit so ein bisschen wieder mal dieses Kickstarter-Gedöns, sprich ich surf auf der App rum und unterstütze dann das eine oder andere, sehe da immer wieder Spiele, die dann recht viel Geld zusammenbekommen. Die brauchen jeweils irgendwie nur 20.000, 30.000, kommen aber da deutlich drüber. Oder sehe ich da nur die Spitze des Eisbergs? Wenn du sagst, 10.000 Games wurden veröffentlicht, dann sehe ich wahrscheinlich nur die Spitze.
Ja, jein. Ich meine, es gibt natürlich, wenn wir jetzt auf Spitze gehen, Star Citizen hat Millionen über Kickstarter eingesammelt. Und ich gebe mittlerweile die Befürchtung ab, dass es wahrscheinlich der größte Flop von Kickstarter werden wird. Auf der anderen Seite hast du auch wirklich sehr, sehr viele kleine Indie-Spiele, die irgendwie nur 2.000, 3.000, 4.000 Dollar wollen. Die schaffen es dann oft nicht, weil die halt die Aufmerksamkeit nicht kriegen. Das ist halt wieder auch ein bisschen schade. Ja.
Mhm. Da würde quasi, es gibt ja so Kickstarter, nicht von Kickstarter, aber Seiten für Kickstarter, die Gadgets vorstellen und stark promoten. Da fehlt eigentlich dann quasi was für Games, sehe ich das richtig?
Ja, eigentlich ja. Das muss ich, glaube ich, erst so langsam aufbauen. Ich meine, im Endeffekt gab es halt sehr, sehr lange Steam Greenlight, wo du so ein bisschen dieses Rumble schon hattest und die halt dann da irgendwie drüber Geld eingesammelt haben. Steam hat das jetzt beendet, was ich sehr positiv finde, aber das ließe halt Raum für so News-Aggregatoren und Werbegeschichten halt quasi, dass du die dann auf Kickstarter entsprechend bewerben kannst, war bisher halt auch nicht so ganz nötig, weil du bist einfach auf Greenlight gegangen, ne?
Ah gut, dann gibt's eine Möglichkeit in dem Fall?
Naja, eben nicht mehr leider, das heißt, wir brauchen jetzt wieder solche Möglichkeiten, eben weil Greenlight nicht mehr da ist. Ich glaube, da muss ich noch was aufbauen oder Kickstarter halt vielleicht auch in diese Richtung gehen. Ich glaube aber, dass die Info quasi, dass 10.000 Spiele dort schon finanziert wurden, ist auch so ein bisschen der Hinweis darauf, dass das kommen wird, ja.
Dass es da was in dieser Richtung gibt, ja. Gibt es eigentlich eine eigene Kategorie für Spiele? Weil ich sehe die immer nur bei mir in Technologien drin. Gleich mal schauen. Doch, es gibt Spiele. 551 Projekte sind da aktuell drin.
Gibt es auf Indiegogo eine eigene? Das habe ich mich nämlich neulich gefragt. Ich habe jetzt doch sehr, sehr viele Spiele auf Indiegogo drin.
Indiegogo? Ich bin mal ausnahmsweise nicht auf Flugmodus. Keine Ahnung, warum. Deshalb teste ich jetzt das gleich. Wie unprofessionell heute.
Lassen Sie uns das für euch googeln. Ich finde keine. Oh ja, doch, Brettspiele und Videospiele gibt es sogar extra. Doch, doch, kreatives Schaffen, Brettspiele und Videospiele.
Genau, Spiele, genau, doch. Hätte mich gewundert, wenn nicht.
Da ist auch gerade dieses sehr coole Switch-Case drinnen. Ha. Gleich ein kleiner Vorweggriff, weil ich das nicht extra als News vorbereitet habe, weil es auch egal ist. Da gibt es gerade ein Switch-Charging-Case. Das ist quasi so eine anklippbare Powerbank für hinten. Hast du irgendwie nochmal 12 Stunden Switch-Akku zusätzlich. Sehr cooles Ding, ist bereits ausfinanziert. Ich gebe den Link in die Show Notes, falls jemand interessiert.
Hat auch einen Stand? Kann man den auch nur auf eine Position stellen?
Ja, die eine Position wäre nicht so schlimm, aber der ist vor allem stabil offensichtlich, weil das ist das, was man bei der Nintendo halt fürchterlich auf den Keks geht.
Mhm. Naja, gehen wir weg von Kickstarter und zu einem anderen Thema. Normalerweise sind ja die Asiaten sehr stark, wenn es ums Spielen geht. Anscheinend ist in Deutschland ein kleiner Boom in die Richtung zu verzeichnen.
Naja, ja, also in Asien geht der Boom eindeutig deutlich größer, da hast du schon recht, guter Punkt. Tencent ist die Tage quasi zu einer der 10 größten Firmen überhaupt auf der Welt aufgestiegen. Ist ja quasi so ein asiatischer Spielentwickler, der letztlich auch, die Supercell gekauft haben. Aber auch in Deutschland schaut es nicht schlecht, dass die Bio, der Branchenverband, hat jetzt rausgegeben, dass man um 7% im Vergleich zum Vorjahr gewachsen ist auf insgesamt mittlerweile 2,13 Milliarden Euro. Ist das erste Mal, dass die 2-Milliarden-Marke durchschlagen wurde.
Not bad.
Großer Anteil von der Kohle macht überraschenderweise oder wahrscheinlich geplanterweise oder klarerweise virtuelle Güter, das ist Zusatzinhalte und DLCs, aber halt auch so diese typischen Ingame-Belohnungen, die man sich da halt kauft, so Schatztruhen und so ein Quatsch. Ja?
Juppie, Schlumpfwehren.
Ja, leider, ne?
Tragische Entwicklung, würde ich doch sagen. Gar nicht so positiv, wie ich zuerst dachte.
Und dazu passend leider auch die klassischen Spiele sind das Einzige, was leicht verloren hat. Die sind nämlich um 2% runter. Das heißt, der ganze andere Quatsch ist um 19% angefahren, während das runterfährt.
Ja, dann gehen wir doch von diesem Neuen zu den Good Old Games. GOG, Galaxy.
Ich bin ein riesengroßer GOG-Fan und die haben jetzt eigentlich ein super wichtiges Update nachgerichtet gereicht, die mir so seit gut einem Jahr, glaube ich, so einen eigenen Client, Good Old Games Galaxy, heißt, den gibt es auf Windows und für Mac passenderweise. Da kannst du dir so eine Art Download oder ähnlich wie bei Steam halt deine Spiele direkt runterladen. Das ist eine recht nette und praktische Geschichte und da gibt es das Update 1.2. Damit kann ich quasi speichern und meine Saves werden auch auf andere Systeme übertragen. Finde ich sehr, sehr praktisch und sehr, sehr wichtig. Man spielt ja vielleicht auch auf mehreren Geräten, gerade bei diesen alten Spielen, die rennen ja auch überall. Ja.
Mhm. Stell dir mal vor, du bist ein Hardware-Produzent. Du verkaufst Smartphones. Die verkaufen sich nicht mehr gut. Dann machst du aber was Neues, Hippes, und zwar nicht mal so schlecht eigentlich, damals, irgendwann, und machst was mit VR. Das läuft auch nicht so gut. Dann machst du was ganz Schlaues. Du verkaufst Werbung auf dieser neuen Plattform.
Ja, also war halt leider eben auch nicht großartig funktionieren wird, da die Install-Base halt relativ gering ist, wie wir das schon oft haben. Ja, Valve hat jetzt vorgestellt, dass sie ein eigenes Programm bringen werden für Werbung in VR-Spielen. Im Endeffekt die Grundidee ja nicht blöd, du läufst in ein VR-Spiel, weiß ich was, meinetwegen irgendwo in den Bahnhof hinein und da würden ja normalerweise irgendwie Werbung hängen.
Plakate hängen.
Genau. Aber das tun sie halt in VR-Spielen nicht oder wenn, die kaufen sich vielleicht irgendwie selber was ein, aber die kriegen dann meistens auch kein Geld dafür, sondern es ist nur so ein bisschen, um die Realität aufrechtzuerhalten. Und Valve hat jetzt eben ein eigenes Programm gestartet, wo du quasi virtuelle Plakatflächen in virtuellen Reality-Spielen bekleben und verkaufen könntest. Erfolg der ganzen Geschichte kann ich dir jetzt schon vorhersagen. Null, einfach weil kein Mensch eine Valve hat und das nur Valve für sich anbietet. Aber die Idee ist lieb. Ja, jetzt sehen wir, wie jetzt endlich Werbung in VR-Spiele kommt. Hurra. Wir haben ihn nur trotzdem nicht großartig gesehen, befürchte ich. Ja.
Das wäre sicherlich auch der Plan gewesen von Daydream, den Tagträumern bei Google.
Ja, da war der Name ja Programm, ne?
Ja, eben. Wäre deshalb. Gut, ich habe vorher erwähnt gehabt, dass bei den Asiaten das Ding mit den Spielen doch deutlich, deutlich mehr ist. Blizzard hat sich jetzt ein eigenes E-Sports-Stadion gebastelt. In eben Asien.
Ja, durchaus keine schlechte Idee, sage ich jetzt mal. Ja. Ich meine, mittlerweile gibt es Millionen, also teilweise wirklich hunderttausende Zuschauer zumindest, die bei irgendwelchen großen E-Sport-Liga-Finale zusehen. Auch in großen Stadien tatsächlich wird das dann irgendwie übertragen, was ich ein bisschen sehr krude finde, würde ich persönlich nicht machen, aber Geschmacksfrage, dass ich mich dann in ein echtes Stadion setze und dort auf dem Bildschirm gucke, weil ich meine, die spielen nicht live dort, ich gucke immer nur auf dem Bildschirm. Ja.
Das ist ja, geht ja auch um digitale Spiele, da kannst du auch gut auf dem Bildschirm gucken, oder?
Naja, klar, aber ich würde nicht extra dafür in ein Stadion anreisen, ja. Das kann ich daheim auf der Couch in genau der gleichen Qualität wie dort, beziehungsweise wahrscheinlich sogar besser, weil ich einen 4K-Fernseher hier habe.
Ja, aber dann fehlt das Miteinander und dieses Rundherum, yeah, Euphorie.
Für das bin ich zu alt. So. Ich habe das schon 100.000 Mal auf der Gamescom erlebt, irgendwie, wo sie das uns als Preis schmackhaft machen wollten, aber das ist es einfach nicht. Ja.
Sagt der Jüngste bei uns im Podcast, genau. Also, dass er zu alt ist.
Ja, vom Teenager bin ich halt doch schon auch ein paar Jährchen weg. Also von daher, das sind schon oft sehr junge Leute.
Gut. Destiny 2, offiziell angekündigt.
Ja, ganz groß und wichtig. Wir hatten es vor zwei Folgen noch drinnen, dass das dass im Endeffekt dementiert worden ist und das war damals eine sehr klare Ansage. Mittlerweile ist die Katze aus dem Sack. Sie haben irgendwie zwei Tage davor auf Twitter bekannt gegeben, einfach nur ein Logo quasi, wo halt schon eine klare 2 drin stand, damit wussten wir, es wird kommen. Und jetzt hat Bungie den Nachfolger endlich offiziell angekündigt und große News, er kommt noch heuer. Heißt, im September ist es soweit und ja, wir dürfen wieder Destiny spielen. Und jetzt große Neuerung, es kommt auch auf den Computer.
Oh, also nicht nur auf den Konsolen, sondern kommt auch auf den Weg zum Computer.
Ganz genau, wie es aussieht, wird die PlayStation 4 ein bisschen inhaltlich vorneweg sein. Heißt, du bekommst dort Inhalte ein bisschen früher, meinetwegen. Aber es kommt auch auf den Computer und es wird auch alles auf allen Plattformen geben. Nur Sony eben wahrscheinlich ein bisschen zeitexklusiv vorne raus. Na gut, meinetwegen. Ja, 8. September soll es losgehen.
Dann dürfen wir doch da Daumen drücken und abwarten. Termin im Kalender groß anzeichnen. Es gibt auch Neuigkeiten zu den DLCs dazu.
Ja, die waren gleich recht, recht mitteilungsbedürftig. Die haben einerseits auch gleich mitgeteilt, was für Editionen es da geben wird. Und die haben es auch gleich schon alle vorgestellt. Und die sind auch alle schon in der Vorbestellung übrigens drinnen. Falls ihr jetzt noch irgendwelche Special Edition wollt, Pech gehabt. Die waren irgendwie 2-3 Tage nach Start schon weg. Sehr interessant, finde ich, weil das kam aus dem Nichts und plötzlich wurde alles ausverkauft, also die Zahlen sind nicht schlecht. Und sie verkaufen auch wieder eine Edition, die würde ich empfehlen, die gibt es auch, die ist nämlich unlimited quasi, wo du quasi den Expansion Pass gleich mitkaufen kannst. Ja. Dadurch wird es auch ein bisschen günstiger, das nennt sich dann irgendwie, glaube ich, Platinum Edition. Der Expansion Pass kostet normalerweise 40 und wenn du da drinnen kaufst, dann 30 oder so und es gibt noch ein Steelbook dazu. Ja. Es wird wieder so große Erweiterungen geben, das heißt, es wird wieder ein relativ teures Spiel werden. Die erste ist schon angekündigt für den Winter 2017, die zweite dann schon für den Frühjahr 2018.
Also dann gibt es einen schönen Winter. Und wir wissen schon, wo wir im Winter sein werden, so rum, besser gesagt. Es gibt Neuigkeiten zu The Witcher 3, respektive, aber nicht 4.
Da nur eine kurze Ankündigung mehr oder minder, man hat sich zu einer möglichen Fortsetzung unter Anführungsstrichen geäußert. Es wird ein neues Witcher geben, es wird aber kein Witcher 4 sein. Das heißt, im Endeffekt kann man wahrscheinlich so ähnlich von einer, weiß ich nicht, aber halt so ähnlich wie es Andromeda quasi angelegt hat bei Mass Effect, da gibt es ja auch einen neuen Teil und das ist ja auch ganz klar nicht der vierte, weil das sind ja zwischen 3 und 4, 600 Jahre. Und eine komplett andere Handlungsebene, ich nehme mal an, dass es bei Witcher irgendwie ähnlich lösen werden. Ich meine jetzt nicht mit 600 Jahren, aber zumindestens eine alternative Handlungsstrang oder vielleicht vorne oder hinten dran. Vorne dran wird sich auszahlen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Romanzeugs dazu, was man vorneweg vor dem Hexer und vor Geralt erzählen könnte. Sind jetzt alles aber nur Mutmaßungen, was wir nicht mehr mutmaßen müssen. Es wird das Neues geben und es wird kein vierter Teil klassisch sein, also nicht direkt hinten dran, weil einfach da keine Story mehr da ist. Das beruht ja auf einem Spiel von dem polnischen Autor und da ist nichts mehr und der schreibt auch nichts mehr.
Mhm. Remastered, das ist sowas, was es bei Spielen gerne gibt. StarCraft.
Ja, in dem Fall muss ich sagen, Hochachtung und ich freue mich riesengroß. Im Sommer bereits ist es soweit, StarCraft kommt inklusive aller Add-ons als remasterte Edition. Voll schön neu aufgepolished quasi in 4K, finde ich ganz, ganz super. Und was ich noch toller finde und auch Hochachtung vor dem Hersteller, du kannst momentan immer noch das alte StarCraft quasi kaufen, was jetzt irgendwie über 10 Jahre auf dem Buckel hat. Die verlangen auch nicht so viel dafür, also als Retro-Spiel mag schon okay sein, also da möchte ich mich auch nicht aufregen drüber. Aber das Alte wird es dann ab dem Zeitpunkt, wo es das Neue in Remastered gibt, auch kostenlos geben. Das heißt, für alle, die noch nie StarCraft gespielt haben, auf jeden Fall zumindest dann mal das Alte laden. Das ist so eines der wahrscheinlich besten und klassischsten Strategiespiele, das es überhaupt gibt. Ja.
Na, dann warte ich noch ein bisschen, bis es kostenlos gibt.
Naja, gerade in dem Fall, warum nicht? Ja? Also wenn ich jetzt nicht große 4K oder sowas lege, kriege ich zumindest einen Spieleklassiker Nonplus Ultra in kostenlos angeboten, direkt im Blizzard Store dann quasi. Also von daher, ja, finde ich extrem fair und finde ich auch einen guten Schritt. Ich meine, im Endeffekt ist es auch eine gute Demo quasi, ja. Wenn du das dann siehst auf deinem 4K-Screen und das total matschig und ekelhaft ist, kann ich sagen, ha, aber da gibt es eine Lösung, ich kaufe mir halt in 4K, ja.
Dann, also liebe Herren, so überzeugt ihr eure Damen. Nicht remastered, dafür überarbeitet wurde Planescape Torment. Torment?
Ja, Torment. Planescape Torment, ein relativ bekannter Rollenspiel-Klassiker, ein relativ krudes Spiel, das allerdings trotzdem sehr, sehr viel Spaß macht, ist von den Leuten, die auch die Baldur's Gate Enhanced Edition gemacht haben und die Icewind Dale Enhanced Edition. Die Jungs haben Ahnung, auch Planescape Torment greifen sie sich jetzt her, was mich sehr, sehr, sehr freut. Ich hatte ehrlich gesagt schon sehr stark damit gerechnet, es gab jetzt mehr oder minder den geistigen Nachfolger dieses Torment Tides of Numerna, was wir da schon hatten, auch in der Spielefolge in den Tests. Ja, und Planescape Torment quasi, das Uroriginal wird nochmal angegriffen, kommt einerseits in einer sehr wohl überarbeiteten Variante auf den Computer, dort dann auch sogar in 4K. Bin mal gespannt, die stecken normalerweise jetzt nicht so viel Zeit ins Polishing hinein, wie das sicher Blizzard tun wird, da waren die ersten Bilder sehr beeindruckend. Aber es wird auch, und das mag ich sehr, eine iOS- und eine Android-Variante geben. Ich habe Baldur's Gate das letzte Mal dann durchgezockt quasi auf dem iPad. Und für dort eignen sich diese alten Spiele auch ganz gut. Da brauche ich auch kein 4K und das passt schon alles ganz gut. Das muss halt einfach vernünftig auf eine Touchsteuerung portiert werden. Und das haben sie bisher immer sehr, sehr gut geschafft. Darum freue ich mich auch auf Planescape Torment dann schon sehr.
Als Nicht-Österreicher, du hast vor was gesagt. Das ist ein ganz Kurde. Wie hieß das?
Krude.
Krude. Was heißt das? Wollte ich dich schon ein paar Mal fragen.
Eigenartig, merkwürdig.
Ah doch, dann habe ich es richtig eingeordnet. Passt.
Krude, ist das ein österreichisches Wort?
Ich weiß nicht. Also zumindest ist es kein schweizerisches.
Ich recherchiere das in der Zwischenzeit und wir können mal weitermachen.
Genau, ich habe jetzt mal Krude und Deutsch eingegeben, da kommt Roh raus. The Guardians of the Galaxy.
The Guardians of the Galaxy, genau, wird die nächste Episode werden von... Na, Telltale heißen die, so. Also die diese netten Episodenspiele machen, da wird es jetzt auch für Guardians of the Galaxy Volume 2 quasi ein neues Spiel von ihnen geben, das wird das nächste Thema sein, das dem sie sich annehmen nach The Walking Dead, das mehr oder minder wieder durch ist. Ja, am 18. April ist die erste Episode quasi schon erschienen. Heißt, wer da Interesse daran hat, zugreifen, wird es wieder halt ja das typische Episodenspiel von Telltale, so hätte ich es rausbekommen, mit der gleichen alten, staubigen Engine, leider. Aber da gibt es ein paar Neuigkeiten, die kommen dann später. Kurzer Nachtrag, Krude steht im Duden, ja. Heißt roh oder ungekocht, aber auch bildsprachlich ungeschliffen, unfein und nicht kunstvoll.
Wunderbar. Gut. Dankeschön für die Aufklärung. Dann würde ich sagen, gehen wir über zu einem Spiel, das du gar nicht magst. Mars Effect Andromeda.
Ja, ich habe mittlerweile wirklich so ein bisschen meine Hassliebe zu einem Thema entwickelt und wie ich schon angekündigt habe, wir werden auch in der Review-Folge nochmal darauf kommen, aber relativ sehr kurz. Ja, am 4. April 4. hat es geheißen, EA wird sich zu Mass Effect nochmal melden und uns irgendwie eigentlich sagen, wie sie ihre Probleme in den Griff kriegen wollen, weil die gibt's und die gibt's wirklich. Das habe ich auch im ersten Test schon gesagt, dass diese Gesichtsanimationen zum Beispiel wirklich fürchterlich sind. Sie haben sich am 4.4. gemeldet und dann für 6.4. bereits einen Patch versprochen. Und der hat wirklich Besserungen gebracht und das ist schon mal recht gut. Einiges ging mal so ein bisschen Richtung Balancing. Ich sag mal, da haben sie sowieso ihre Probleme und da haben sie jetzt auch nicht so viel gerichtet. Aber es wurde ein bisschen besser, lassen wir es mal da. Einiges in Richtung Steuerung und Ladezeiten und so ein Quatsch. Es war so nervig, wenn du irgendwie zum Beispiel deine Mails lesen wolltest auf einem Planeten, ja, musst du dazu in dein Raumschiff reisen. Heutzutage würde ich das auf meinem Smartphone machen, in Mass Effect irgendwie 600 Jahre weiter geht das nicht, okay, egal. Reise ich in mein Raumschiff, das Raumschiff lädt mal 30 Sekunden, dann, wenn ich meine Mails gelesen habe, lädt die Planetenanimation 30 Sekunden und das Landen auf dem Planeten dauert 30 Sekunden. Heißt, wenn ich irgendwo nur kurz hin muss eine Mail lesen, dauert das irgendwie 2,5 Minuten Ladezeiten. Wirk, da haben sie jetzt Gott sei Dank rausgenommen zum Beispiel, da geht es wesentlich schneller, alles ist okay. Und sie haben eben vor allem an Mimik und Gestik von den Charakteren gearbeitet und das sieht recht gut aus, ist immer noch nicht ideal, aber besser.
Na dann, besteht noch Hoffnung. Es gibt aber noch weitere Neuigkeiten. BioWare.
Ja, auch in Mass Effect, da gab es doch so nebenbei, so nach dem ganzen Bug oder im Zuge dieser ganzen Parkdiskussionen haben sie offensichtlich auch versucht, so ein bisschen Einblick in die Entwicklung zu geben. Sehr viele Ausreden, sehr viel Fingerpointing, das mag ich nicht, aber es gab auch ein interessantes Thema wie, warum haben wir quasi keine prozeduralen generierten Planeten in diesem Spiel? Was war sie zum Beispiel No Man's Sky meiner Meinung nach so ein bisschen das Genick gekostet hat. Und die haben sich jetzt gemeldet und gesagt, warum sie sich gegen sowas entschieden haben. Unterm Strich, ja, wenn man sich das dann länger durchliest, das ist es interessant. Und sie haben ja auch sehr, sehr viele Planeten drinnen. Aber sie wollen halt dem Spieler quasi möglichst was Eigenes, Selbstgeneriertes bieten und es nicht irgendwie quasi, ja, sie wollen halt schauen, dass es möglichst handgemacht ist und es nicht irgendwie so beliebig wirkt und damit quasi die Motivation fehlt. Disclaimer auch an der Stelle, sie haben es aber trotzdem nicht geschafft. Repetitiv werden diese Dinge einfach alle irgendwann. Wenn du 200 Stunden lang ein Spiel spielst, kann mir keiner sagen, dass du keine Wiederholungen drinnen hast. Ja. Aber ich bin schon bei ihnen, es ist sicher besser, als wären die völlig autonom generiert, weil das willst du dann auch nicht. Denn wir Spiel stecken eh schon 200 Stunden drinnen. Wozu bräuchtest du jetzt noch eine prozedural generierte Komponente, die dann irgendwie 1000 Stunden draus macht? Das hätte ich auch nicht gewollt. Ja.
Hätte man nicht gewollt, ja. Ein weiteres Thema haben wir bei Hearthstone. Was gibt's da Neues?
Ja, bin ich ein großer Fan von dem Deckbilder-Spiel quasi von Blizzard, das nach wie vor gratis ist. Ich habe immer noch kein Geld ausgegeben und komme damit ganz gut zurecht. Ja, im Endeffekt haben die ja angekündigt, dass es heuer quasi keine großartigen Einzelspielerweiterungen quasi mehr gibt im Sinne von Story. Das ist für das Spiel, finde ich, auch nicht unbedingt notwendig. Das Spiel lebt von den Karten wie jedes Deckbilder-Game und da gibt es jetzt mit der Reise nach Ungoro 135 neue Karten. Das Update kam Anfang April heraus. Wieder mal sehr groß, 135 Karten ist auch jede Menge dabei. Am Anfang gab es ein bisschen Verwirrung, weil sie mit dem Balancing wieder nicht ganz ideal zusammenbekommen haben. Aber ja, coole Erweiterungen, wieder mal sehr, sehr schöne, sehr, sehr liebevolle Karten, wirklich viel dabei. So Dinosaurier kommen jetzt dazu, das mag ich sehr und generell sehr viele Tiere, was es nicht nur für Jäger gut ist, sondern generell halt Tiere, die auch alle spielen können, was schon mal sehr wichtig ist. Ja, nach dem ersten Tag, wo der Übergang war, wo das Balancing ein bisschen im Hugo war, das wurde dann irgendwie auf Reddit auch schon irgendwie als der Tag ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, ist egal, als Tag des Dinosauriers quasi bezeichnet wurde, da gab es so eine Kombination, da konntest du für sehr, sehr wenig extrem starke Karten rauszaubern, an dem Tag konnte man leider nicht spielen, sonst haben sie es sehr in den Griff bekommen, sehr schöne Karten, sehr schönes Update, finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass sie sich gegen diese Einzelspieler-Story entschieden haben. Vorwarnung an alle, die schon länger nicht mehr gespielt haben, es gab ja voriges Jahr, da haben wir auch darüber berichtet, diese Änderung, dass man quasi in den gewerteten Kämpfen nur noch mit einer gewissen Anzahl an Karten aus gewissen Generationen spielen kann, da ist jetzt wieder eine Erweiterung quasi weiter rausgefallen. Das heißt, ihr werdet ziemlich sicher eure Decks umbauen müssen, weil da sicher Karten drinnen sind, die jetzt offiziell nicht mehr im Spiel sind. Man kann sie immer noch spielen in den sogenannten wilden Kämpfen, da sind alle Karten erlaubt, aber in den gewerteten Kämpfen fielen da jetzt eben einige raus. Ich habe, glaube ich, mal 3-4 Stunden alleine in meinen Deckumbau investieren müssen. So alle halbe Jahr finde ich das ganz okay und das war ja mit Ansage. Aber trotzdem, das dauert auch mal ein bisschen Zeit.
Karten, Karten, Karten. Gutes Beispiel für unser nächstes Thema. Denn bei Titanfall 2 gibt es auch was mit Karten.
Ja, da gab es ja die Erweiterung Livefire ist schon neulich und sie haben uns ja damals schon gesagt, dass sie quasi uns weiterhin mit neuen DLCs und Updates versorgen wollen. Das Schöne an der ganzen Sache, es ist kostenlos. Und da gab es jetzt das Update Colony Reborn. Da gab es vor allem die bekannte Map Colony eben aus dem Titanfall 1 Teil. Die mochte ich sehr gerne. Ist sehr schön, dass die wieder da ist. Und sie haben auch noch was anderes aus Titanfall 1 mit hineingenommen. Nämlich das R101 Sturmgewehr. Werden viele Spieler sicher kennen. Auch das mochte ich sehr, sehr gerne. Das war so eine relativ coole Assault Rifle. Die ist jetzt wieder da. Ja, im Endeffekt haben auch zwei neue Prime Titans dazu bekommen. Und 20 neue so, ja, Designgeschichten, also irgendwie, ja, quasi so Musteroptionen und Banner und irgendwie, weiß ich was alles. Dinge, die mir persönlich relativ wurscht sind, weil bei Titanfall, das ist so ein schneller Shooter, siehst du es eh nicht. Aber ja, falls ihr Titanfall 2 noch nicht habt, und das soll jetzt keine Werbung so im hauptsächlichen Sinne sein, sondern einfach, ich mag diese Spiele sehr gerne und sehe, dass es da nicht so viele Spiele leider gibt. Das ging damals so ein bisschen in der großen Shooterzeit vor Weihnachten unter, weil da wurde auch irgendwie Battlefield 1 und Call of Duty neu veröffentlicht. Das war alles irgendwie so in 3 Wochen, 3 Shooter, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Die haben auch immer wieder so kostenlose Wochenenden, wo du es mal gratis spielen kannst und mal reingucken kannst. Außerdem gibt es das mittlerweile auch relativ günstig und in dem Fall mache ich quasi gerne Werbung für das Spiel A, weil ich es sehr mag. Und B, ich mag Spiele, die uns immer wieder neue Inhalte einfach völlig kostenlos in die Hand geben. Das finde ich sehr gut und das kann man ja auch ein bisschen unterstützen.
Alles neu macht der Mai. Einiges Neuigkeiten hatten wir ja schon. Weitere gibt's bei Fallout Shelter.
Ja, das ist eine mehr oder minder kurze Neuigkeit. Fallout Shelter zieht sich ja schon quasi überall auf den verschiedensten Systemen durch und kommt auf immer mehr Systeme auf dem Computer. Gibt es jetzt auch schon. Da kam es halt vor allem mit dieser Windows-Geschichte mit quasi. Mittlerweile gibt es aber auch auf Steam und man kann auch auf Steam in Fallout Shelter hineinspielen. Wer es noch nicht irgendwo geschafft hat, und ich halte es für fast unmöglich, dass man es nicht schon irgendwo schaffen konnte, schließlich und endlich ist ja auf iOS und Android gestartet und irgend so ein Gerät hat, glaube ich, jeder so ziemlich, ja, kann jetzt auch auf Steam dort hineingucken und das dort spielen.
Guter Tipp. Ich habe keine Freunde da draußen in dieser Welt. Ich sollte, glaube ich, mit Battlefield beginnen, denn da kann man sich Premium-Freunde holen.
Ja, das, ich muss gestehen, ich fand den Namen ein bisschen sehr eigenartig, wie du es gerade richtig sagst. Aber im Endeffekt ist das eine recht wichtige Geschichte, unter Anführungsstrichen. Heißt, im Endeffekt kann ich mir mit Premium Friends quasi Freunde von mir dazu holen und dann mit denen auch diese ganzen DLC-Karten spielen, die es dazu gab. Da gab es ja den ersten kostenpflichtigen jetzt, wo ich die französische...
Mist, das heißt, ich muss Freunde haben, damit ich die da dazu holen kann.
Ja, also ich finde den Namen täuscht, weil zuerst dachte ich mir, okay, Premium Friends klingt schon mal blöd, weil irgendwie, weiß ich nicht, Friends with Benefits, soll das heißen quasi, was ja ein anderes Konzept wäre.
Das ist definitiv ein anderes Konzept, ja.
Oder kann ich mir jetzt Freunde kaufen? Das finde ich alles irgendwie ein bisschen sehr eigenartig. Nee, im Endeffekt geht es darum, es gibt jetzt den ersten DLC, da kannst du die französische Armee zocken und das Problem bei solchen Spielen ist halt dann immer sehr schnell, okay, du hast den DLC, aber andere Leute haben ihn nicht und wie machst du das jetzt? Ja? Eben ein Problem der zweiten Fall mit den kostenlosen DLCs jetzt umschiffen will, weil die im ersten Teil extrem unter dem gelitten haben, dass dann die Leute die zwei Erweiterungen nicht gekauft haben. Battlefield löst jetzt anders, sie lassen die Erweiterungen bezahlen, aber ich kann quasi Freunde von mir auch einladen und die dann auch auf diesen Karten mit denen gemeinsam dort im Multiplayer zocken, ohne dass die diesen DLC haben, finde ich von der Grundidee her auch ganz lieb, wenn ich schon dafür zahlen lasse, was ja okay ist, ja, und das stört mich auch nicht, aber dann habe ich so zumindest die Möglichkeit auch mit denen zu zocken, die das Ding nicht haben, von daher ist es ganz okay. Ich habe so zum Beispiel auch das Add-on gesehen, ohne dass ich es bezahlt habe, weil Battlefield 1 ist nicht mein Spiel, einfach vom Setting her, ich mag keinen echten Krieg, aber so konnte ich dann zum Beispiel da kurz mal hineintesten, um wieder zu beschließen, dass es nicht meins wird. Aber immerhin, finde ich ganz nett, ja.
Gut, For Honor. Da haben ein paar Spieler den Taschenrechner hervorgekrallt und ein paar Zahlen eingetippt.
Ja, For Honor, wir hatten es auch in der letzten News, es ist schon sehr, sehr abgestürzt und das ist es noch weiter gegangen. Aber im Endeffekt hat For Honor ja auch so eine eigene Ingame-Währung eingeführt, die heißt Stahl. Und damit kannst du quasi neue Dinge freischalten, größtenteils meiner Meinung nach sinnlose Sachen, nämlich zum Beispiel so Gesten für deinen Charakter. Und da haben wir zum Beispiel den Rechenschieber geschwungen. Ich muss gestehen, ich habe auch nochmal kurz hineingeguckt und mir gedacht, da brauche ich gar nicht anfangen. Mein quasi erster Gedanke war jetzt nicht so schlecht. Sie haben ausgerechnet, wenn du alle Ingame-Inhalte und Ingame-Spiele kaufst, also Ingame-Gestaltungen quasi kaufen willst, zahlst du entweder 732 Euro. Oder du brauchst ungefähr 1,1 Millionen Stahl, um diese 1,1 Millionen legitim zu erwerben, müsstest du ganze 2,5 Jahre spielen und das bei einem Spiel mit relativ wenig Inhalt. Gratuliere an den Publisher an dieser Stelle, so kann man Spiele halt dann auch sehr erfolgreich hinrichten. Passend dazu gibt es übrigens auch neue Hinrichtungsanimationen im Spiel, ich glaube, die haben sie sich selbst gewidmet.
Schade, schade.
Sorry, kleine Ergänzung an der Stelle, ich habe gehört, vielleicht ist es, wenn die Aufnahme veröffentlicht ist, auch schon passiert, Yubi hat zumindestens, jetzt nenne ich den Hersteller, weil es etwas Positives ist, Yubi hat den Schuss gehört und die Kritik mitbekommen, sie haben schon darauf reagiert, haben auch so ein bisschen zurückgerudert. Wahrscheinlich wird die Menge jetzt zumindestens zurückgehen, heißt, zeigt mir nämlich auch wieder, Hersteller hören zu und Kritik hilft, Leute. Also wenn ihr sowas seht, kritisiert ruhig mal fleißig. Ja.
Auf jeden Fall sollte man definitiv überall tun, sich wehren.
Immer nett und höflich bleiben, Morddrohungen an Spielehersteller, wie es das eben No Man's Sky damals gab, sind lächerlich und kindisch und völlig bescheuert, ja.
Und vor allem auch gefährlich, das kann zu Gefängnis und Ähnlichem führen, also Bußen besser gesagt.
Aber einfach mal nett auf Twitter gehen und sagen, Leute, 2,5 Jahre Spielzeit dafür, dass ich irgendwelche hübschen Animationen freischalte, kann nicht ganz euer Ernst sein, könnt ihr euch das vielleicht nochmal angucken, das kann man ja durchaus machen, ja.
Genau, oder fragen, ob man selber einen Rechenfehler gemacht hat, kann ja auch sein, wenn man sowas berechnet. Aber ja, Telltale Games, die haben Geschäftsführer verloren.
Ja, und an der Stelle, auch wenn es böse klingt, sage ich Gott sei Dank, ich nehme mal an, der Mann kommt auch woanders unter. Ich habe es ja vorher auch schon wieder kritisiert. Telltale hat halt ein Problem, die Engine, mit der die Spiele umgesetzt sind, sind halt einfach wirklich, die ist mies. Ja. Und die wird halt auch nie besser. Und der für die Engine verantwortliche Geschäftsführer ist es zurückgetreten und hat das Unternehmen verlassen. In dem Fall eben eine sehr positive Meldung, vielleicht kriegen wir es endlich Eine neue Engine, sie hätten es bitter nötig.
Ein Game-Peripherie-Hersteller macht dicht.
Ja, und das finde ich sehr traurig, aber vielleicht ist es auch eine gute Meldung für unsere Zuhörer quasi. Mad Catz macht dicht, die machen vor allem Mäuse, aber auch sehr, sehr gute Gamepads, zum Beispiel auch welche Firewalls übrigens. Und auch noch so ein bisschen Joysticks und sowas. Ich glaube, die sind noch irgendwie so ein bisschen aus dieser ganzen Side-Deck-Geschichte damals hervorgegangen. Das ist gefährliches Halbwissen, weil ich es nicht genau weiß, aber ich glaube, dass es so war. Ich will es auch nicht googeln groß. Ja, und die haben eigentlich relativ überraschend von heute auf morgen bekannt gegeben, so Leute, das war's, wir sind zu. Führt aber vor allem mal auch dazu, darum eben quasi der kleine Service-Hinweis, dass das Zeug jetzt teilweise sehr, sehr günstig abverkauft wird. Man hat es vor Ostern schon in diesen Amazon-Deals gesehen, da war überraschend viel Mad Catz-Zeugs plötzlich im Blitz angeboten. Und ähnlich ist es auch bei anderen Herstellern. Das zieht sich jetzt schon seit Wochen, man kriegt das Zeug sehr günstig, das ist auch kein schlechtes Zeugs. Die funktionieren mit Standard-USB-Treibern oder den Treibern, die du beim Hersteller sowieso schon hast. Das heißt, es ist eh wurscht, da kannst du doch nichts kaufen, was quasi nicht mehr unterstützt wird. Darum ja, wer Mad Catz mag oder da noch irgendwie zuschlagen mag, sollte das sehr schnell tun. Es wird zumindest nichts Neues mehr von denen geben. Aber das alte Zeugs, unter Anführungsstrichen, gibt es zumindest jetzt sehr günstig.
Ich habe meine CDs schon vor 400 Jahren im Store nebenan verkauft. Und ich tue das auch weiterhin noch. Oder eben nicht. Digitale Downloads.
Ja, aber es tun halt immer weniger offensichtlich leider. Und GameStop hat jetzt mehr oder minder bekannt gegeben, dass man 150 Store schließen wird. Schuld daran sind Spiele-Downloads. Und da ist jetzt mal was Neues in der Geschichte dran. Wir reden nicht von illegalen Spiele-Downloads, sondern wir reden von legalen Spiele-Downloads. Ja, also kein Wunder. Ich meine, heutzutage kann ich mir ein neues Spiel kaufen, ohne dass ich mich von der Couch erheben muss. Früher war das teilweise sehr teuer und gerade GameStop dann auch eine relativ günstige Variante, das quasi zu erledigen. Mittlerweile hast du aber halt auch sehr, sehr gute und sehr, sehr faire Preise online. Irgendwie gerade in der Woche vor Ostern hat PlayStation einen Sale gehabt im eigenen Store, da hat einfach keiner mit können. Da konntest du irgendwie zum Beispiel das neue Mirror's Edge kaufen für 10 Euro und bei GameStop ums Eck kostet es 40 immer noch. Ich habe das letztes Jahr irgendwie nicht geschafft und wollte schon länger haben. Habe dann entsprechend im Sale zugeschlagen, eben nicht bei GameStop. Ja, ist halt schwierig für dich. Ich meine, die müssen Personal zahlen und dann dort, das heißt, sie können die Preise nicht mehr so ganz gut halten wie früher, selbst wenn sie gebrauchte Spiele verkaufen. Immer mehr Leute kaufen in den Online-Stores, brauchen nicht mal aus der Haustür rausgehen. Ähnliches Problem, dass du halt mit Amazon und Co. halt auch in anderen Sparten hast. Ja, GameStop geht's ins Leder. Leider.
Aber ist das leider? Können die nicht auch irgendwie halt auf den Zug aufspringen und da sich dazwischen hängen? Ich meine, ja, das Leben ändert sich und somit auch die Gewohnheiten. Und ja, in Laden spazieren, es gibt, ich bin zwar der Jäger und Sammler, wie sagt man so schön, ich habe gerne die ganzen Covers bei mir im Gestell stehen, aber das mittlerweile auch nur noch bei den wirklich mir wichtigen Spielen, den Rest hole ich mir als Download, weil ja, Platz und Plastikabfall und solches Zeugs.
Also rein persönlich glaube ich, dass für GameStop die Zeit vorbei ist. Ich meine, die haben halt immer mit vor allem einem System Kohle gemacht. Wenn du irgendwie dein neuestes Spiel nach einer Woche durchgespielt hast, bist du zu GameStop, hast dort irgendwie dann wieder von mir noch 30, 40 Euro für das Spiel bekommen, für das du für 60, 70 bezahlt hast. Und GameStop hat halt irgendwie weiter verscheuert für 50, 60 Euro und vor allem damit seine Kohle gemacht. Die haben mir vor allem gebrauchte Spiele verkauft. Ja. Und das zieht halt so einfach nicht mehr, weil die Leute halt einfach dort auch nicht mehr hingehen, Spiele kaufen oder verkaufen, beziehungsweise du digitale Kopien auch nicht weiterverkaufen kannst. Auf der anderen Seite, dass die jetzt zum großen elektronischen Händler quasi werden, kann ich mir halt nicht vorstellen. A, geben viele Plattformen das gar nicht mehr aus der Hand, großartig. Wo kaufe ich ein Spiel, wenn ich was für die PS4 mag? Ja, direkt bei der PS4, auf der PS4 im Sony Store. Ähnlich bei Microsoft, gerade da jetzt mit Crossplay wird das natürlich noch wichtiger und noch größer. Ja, und sonst, ich meine, so ein paar Online-Händler hast du halt, aber die sind halt auch schon groß und etabliert. Irgendwie gegen Kinguin und G2A vorgehen, das schaffst du halt nicht mehr. Also ich glaube, die haben sich einfach wirklich zu lange auf dem Pferd gesetzt, dass sie mittlerweile halt totreiten und ausreiten und sie versuchen sich eben Mühe zu geben und haben da jetzt irgendwie schon so ein Merchandise und so im Angebot. Ich glaube aber halt nicht, dass es reichen wird. Ja. Ich meine, es gibt extrem viele GameStop-Stores, nur 150 finde ich sogar relativ wenig, muss ich gestehen. Ich bin mir sicher, wir werden das noch weiter in diese Richtung sehen.
Na dann, gehen wir doch zu anderen Strafen, Geldstrafen nämlich.
Ja, da hat Blizzard gegen einen Bot-Entwickler Bossland sehr, sehr groß und sehr, sehr lange geklagt. Die vertreiben Bots zum Beispiel für World of Warcraft oder StarCraft 2, gerade WoW war der große Hauptpunkt, warum man da dagegen klagen wollte. Und sie haben vor Gericht jetzt gewonnen und bekommen von Bossland 8,6 Millionen US-Dollar. Als Strafzahlung dafür, ob das gerechtfertigt oder nicht, mag jeder selbst entscheiden. Ich finde es gut und ich finde es richtig, muss ich gestehen. Das ist meine rein persönliche Meinung. Bots und Betrug in Spielen ist mies und ist auch schlecht für den Publisher, das verstehe ich. Dass Blizzard quasi sagt, sie ruinieren uns unsere Spiele und diese Bots sind schlecht für WoW zum Beispiel, weil halt dadurch das ganze Wirtschaftssystem auch durcheinander kommt und sowas. Da steckt halt heute mittlerweile extrem viel Logik auch dahinter, die quasi solche Bots nachher killen, weil da gab es halt zum Beispiel Bots, die irgendwie Gold farmen gehen für dich und dadurch, weil zum Beispiel auch so Wirtschaftssysteme irgendwie mehr oder minder quasi runterreißen. Im Endeffekt, ja, Bosslines hat mal einen auf die Mütze bekommen, darf diese Bots nicht mehr anbieten und muss auch Strafe zahlen. Die Strafe finde ich ein bisschen sehr drakonisch, ob das sein muss oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest, dass es möglich ist, solche Bots quasi zu verbieten, wenn die gegen die AGB verstoßen, finde ich mal einen sehr wichtigen und sehr großen Schritt.
Definitiv, genau. Es war einmal ein April-Scherz.
Ja, da gab es ja viele, weil das ist ein sehr, sehr schöner, bin ich der Meinung. Bayonetta war so ein recht guter Action RPG, ja, so ein Action-RPG, nehmen wir es mal so. Und da gab es ein 8-Bit-Remake quasi als April-Scherz auf Steam, der tatsächlich spielbar war. Sehr nett, kann man sich mal angucken, ist kostenlos, ist immer noch zur Verfügung. Und auf der anderen Seite, vielleicht gibt es eine Fortsetzung in dem Spiel, wurde nämlich ein mysteriöser Countdown gefunden. Wir dürfen gespannt sein, was passiert, wenn der ausgelaufen ist. Ja, vielleicht kommt da auch ein neuer Bayonetta-Teil, wäre auch sehr wichtig und sehr gut.
Bau dir deinen eigenen PC zusammen.
Jetzt zum Abschluss der Kategorie, so ein bisschen aus dem Bereich Kurioses. Mittlerweile gibt es für alles Simulatoren. Ja? Ich habe auch neulich so ein bisschen durch die kuriosen Simulatoren durchgetestet. Da wird es dann auch ein paar Testberichte im Poughkeepsie-Blog sicher geben dazu. Durch den Car Mechanic Simulator, durch den Train Simulator, durch den Feuerwehr Simulator. Wirklich lustig, was es da alles gibt. Und jetzt kommt so das Highlight. Es kommt ein PC-Building Simulator. Da kannst du dir deinen Traum-PC zusammenstellen. Das ist kein Fake und das ist kein April-Scherz und das ist nichts, was irgendwie von der Bude kommt, die quasi PCs zusammenbaut, ja. Sondern das ist wirklich ein Simulator, mit dem du eben deinen Computer zusammenbauen kannst, ja. Finde ich super witzig.
Schaut spannend aus und ja, dennoch macht es mehr Spaß, das Ganze selber zusammenbasteln. Aber eben, macht ja Sinn, weil man hat ja nicht alle Hardware zu Hause, die man dann einfach mal so zusammenstecken kann, zum sehen, wie es ausschaut.
Ja, aber, ja, naja. Der Spieler bekommt $2,000 Budget und kann sich das dann irgendwie zusammenstecken selber. Ich habe wirklich dreimal schauen müssen, ob das kein April-Scherz war, weil die Meldung kam schon irgendwie am 19. März, kam die Alpha von dem Ding raus. Das ist mir zu weit weg vom 1. April gewesen, von daher, ich gehe davon aus, es ist leider ernst.
Da frag mal Google, die können das auch schon so früh mit den April-Scherzen. Aber ja, wir gehen über in unsere Sony-Ecke. Da gibt es ein paar Neuigkeiten und wir beginnen mit einem Stopp.
Ja, und eigentlich einer, der mich ein bisschen verwundert, dass der so spät kommt, unter Anführungsstrichen. Im Endeffekt, die Sony wird die Produktion der PlayStation 3 einstellen und das Ding jetzt auch nicht mehr großartig verkaufen. Jetzt, wo es schon so lange die PlayStation 4 gibt, sind mittlerweile drei verschiedene Varianten ein logischer und konsequenter Schritt.
Die wurde noch produziert?
Die wurde auch noch produziert, ja. Das heißt, die billig, ganz, ganz billig Variante, ja.
Aha, nicht schlecht. Einsteigermodell in dem Fall.
Ganz genau, ja.
Ja, jetzt ist das PS4 normal, das Startding, oder?
Die Slim ist, glaube ich, die Startvariante, ja. Die gibt es ja schon sehr günstig. Ich glaube, die normale 4 dürfte jetzt mehr oder minder rausrudern. Die Slim gibt es sehr, sehr günstig überall mittlerweile und da bist du teilweise bei 200 € schon dabei. Und die Pro halt dann ist das stärkere Modell. Ich glaube, die 4 werden sie auch durchreichen oder halt noch ausverkaufen und dann nur noch Slim und Pro.
Das nächste Thema ist PlayStation 4. Da gibt es einen Meilenstein.
Ja, genau. Da gibt es vor allem Zahlen, nämlich mal zu PlayStation 4 Pro. Allein in Japan hat sich die 200.000 Mal bereits verkauft, seit dem 10. November 2016. Eine sehr amtliche Zahl. In Japan generell gingen 4,5 Millionen PlayStations über den Ladentisch quasi. Und die PS4 Pro ist davon eben auch schon 200.000 Mal. Gute Zahlen, interessante Randnotiz. Sony hat sich ja damit gebrüstet, den erfolgreichsten Start auch in Japan gehabt zu haben. Trotz allem, die Zahlen von Sony sind nicht eingebrochen. Das heißt, offensichtlich haben viele Leute quasi auf ihre Nintendo-Konsole gewartet, aber jetzt nicht irgendwie sich gegen eine PlayStation dadurch entschieden, sondern halt einfach das abgewartet quasi.
Das ist ja sympathisch, zumindest für Sony. Einen Exklusivdeal gibt es für Destiny 2.
Ja, das habe ich vorher in der Destiny News schon kurz angesprochen. Stimmt, hier war in der PlayStation-Ecke nochmal zusätzlich. Im Endeffekt gibt es halt eben so ein bisschen exklusiven Content, Zeit, exklusiv für Destiny für die PS4. Was genau das sein wird, weiß man noch nicht, aber im Endeffekt wird es da ein bisschen was geben. Eben um quasi der Plattform, wo es bisher exklusiv erschien, da auch so ein bisschen den Vorzug zu geben. Aber ja, das war es halt dann an Exklusivität. Alle die extrem nahe dran sein wollen, sollten halt dementsprechend vielleicht trotzdem auf der PS4 zuschlagen. Alle anderen können das jetzt auch woanders. Ich glaube, auf dem PC wird sich das Ding sehr, sehr gut verkaufen.
Immer wenn ich Horizon höre, denke ich an ein bisschen was anderes. Aber hier geht es um was anderes, als was ich denke. Horizon Zero Dawn.
Hier geht es um Horizon Zero Dawn. Mich hätte interessiert, woran du denkst.
An was wohl? Forza Horizon.
Doch, ja. Okay.
Ja, an was sonst?
Ich mische momentan immer so ein bisschen Horizon und Ryzen, also den Prozessor von AMD. Ja, hier geht es um Horizon Zero Dawn, der wahrscheinlich das beste Spiel, das heuer bisher veröffentlicht wurde, leider PS4 exklusiv. Da gibt es jetzt Verkaufszahlen, die sprechen auch für sich. Das Spiel ist erst am 1. März veröffentlicht worden, ging aber weltweit schon 2,6 Millionen Mal über den Ladentisch. Sind sehr gute Zahlen, vor allem, dass nicht irgendwie mitgebundelt wurde mit irgendwelchen anderen Sachen. Sind keine Zelda-Zahlen, muss man dazu sagen, Zelda war mehr. Aber da lag es halt auch an der neuen Konsole, dass man nichts anderes kaufen konnte. Für ein Spiel, das einfach so mittendrin erscheint, sind 2,6 Millionen sehr, sehr gute Zahlen. Und generell auch an dieser Stelle der Tipp, das Spiel kann man kaufen, ja.
Du hast Nintendo ein bisschen ins Bild gebracht oder besser in die Sprache gebracht. Wenn es Horizon Zero Dawn auf dem Game Boy geben würde, dazu gäbe es ein paar nette Screenshots, die wir verlinken.
Genau, so jetzt der kleine Abschluss dieser Kategorie quasi. Da hat jemand das Ganze ein bisschen aufgemotzt und hergerichtet, so als könnte man das Ding auf dem Game Boy spielen, wie das dann dort aussehen würde. Ich würde mir eine Game Boy-Umsetzung wirklich wünschen, ist total süß, könnt ihr mal reinklicken, sind ein paar nette Bilder dabei.
Du hast zu Beginn des Podcasts gesagt, es wird keinen täglichen Spiele-Podcast geben hier im Geek Talk. Dem bin ich auch der Meinung. Es gab aber diese Woche in der Daily vom Geek Talk eine News zum nächsten Kapitel, was wir einschlagen. Microsoft-Ecke, da gibt es Neuigkeiten zum neuen Modell, was im intern zumindest unter dem Projekt Scorpio gehandelt wird.
Ja, also die ganz dicken News können wir uns dann auch in der Daily teilweise nicht erwehren und eben da gab es jetzt die ersten News auch zur Scorpio, die du Gott sei Dank aufgenommen hast. Im Endeffekt sind da jetzt mal mehr oder minder die technischen Eckdaten quasi rausgefallen. Man hat tatsächlich Leute eingeladen zu sich, Microsoft, und hat denen die Technik gezeigt. Wir wissen nicht, wie die Konsole aussehen wird, wir wissen nicht, wie sie heißen wird, das erfahren wir im Sommer zur E3. Wir wissen aber mal die technischen Daten. Im Endeffekt kommt eine Konsole mit 6 Teraflop. Das ist mal ebenso das 2- bis 3-fache von dem, was alle anderen bieten aktuell. AMD gestaltet wieder die GPU und die CPU darunter. Was es sein wird, weiß man nicht so genau. Wahrscheinlich wissen wir zumindest mal, dass es keine Ryzen sein werden, aber was, weiß man nicht. Wir kriegen immerhin 12 GB DDR5 Speicher mit einem relativ bockigen 245 Watt Netzteil. Ja, da jetzt groß drüber reden, sei es wie es sei, ja. Im Endeffekt kriegen wir eine 4K-Konsole mit jeder Menge Technik. Was wir auf jeden Fall auch bekommen, ist ein 4K UHD Blu-ray Player. Ganz, ganz wichtig, weil das hat Sony ja nicht zusammengebracht. Und wir bekommen 7.1 Sound mit Dolby Atmos Zertifizierung, finde ich auch sehr wichtig. Heißt, im Endeffekt wird es die erste Konsole sein, die 4K mit 60 Frames per Second, also 60 Bildern eben schaffen wird. Wird ein neues Zeitalter für Konsolen sein. Ganz interessant, so ein gerüchteweiser Preis ist rausgekommen. Angeblich geht man von 500 US-Dollar aus. Wenn der Preis hält, ist es eine Sensation.
Definitiv, ja. Dann würde sich das Warten noch lohnen. Vielleicht eben ganz wichtig, du hast einleitend ein bisschen erwähnt, das Ganze wurde nicht offiziell vorgestellt, sondern wirklich ein paar ausgesuchte Technikjournalisten durften da rein und sich das anschauen. Deshalb auch die Box noch versteckt und eigentlich grundsätzlich vieles versteckt. Wahrscheinlich, oder besser gesagt, Sie haben ja gesagt, an der E3 wird es erfahrungsgemäß präsentiert, oder?
Ja, das wissen wir. Also die Einladung ist ja sowieso schon raus und das deutet ja schon sehr auf Scorpio hin. Mittlerweile gibt es da auch die ganz klare Ansage, auf der E3 erfahren wir alles zu der Konsole. Soll er denn auch zu Weihnachten herumkommen, das passt ja ganz gut. Aber eben das Schöne finde ich aber trotzdem, dass die jetzt quasi schon Journalisten einladen und die gesehen haben, was die Konsole im Leisten zustande ist. Ja, das finde ich schon mal sehr wichtig, dass die keine Konsole gesehen haben, okay, ist so. Aber es passt ja.
Genau. Es gibt nochmals was dazu.
Ja, nur eine Kleinigkeit für alle die jetzt irgendwie sich überlegen, da vielleicht sowas zu kaufen und nicht zu kaufen oder was auch immer, wie das dann mit den alten Spielen aussieht. Also klar, das wird sein wie bei der PS4 Pro, die alten Spiele werden weiterlaufen, auch auf der neuen natürlich. Ob dann neue Spiele auch auf den alten Konsolen, wie die daherkommen, schwierig. Horizon Zero Dawn auf einer Nicht-Pro zu spielen, ist nicht ganz so witzig. Ich hoffe, Microsoft schafft das besser, aber das werden wir dann sehen. Aber wir wissen zumindest, die alten Spiele laufen auf der neuen Konsole, naja, kein Wunder. Aber wir wissen auch, sie werden dann trotzdem dort auch besser aussehen. Das heißt, sie werden es auch schaffen, die alten Spiele ein bisschen aufzumöbeln. Sicher nicht in 4K an 60 FPS, einfach weil das Bildmaterial nicht da ist. Ich nehme mal an, da wird es dann vor allem quasi um die Frames gehen. Die werden es halt auch in die Höhe schrauben, dann auf der neuen. Das heißt, die profitieren dann auch davon noch.
Dann gehen wir weg von den Gerüchten in der Microsoft-Ecke über in die prall gefüllte Nintendo-Ecke und schauen wir, was wir da noch alles an Neuigkeiten haben. Zum einen scheint Nintendo Gefallen an der Switch gefunden zu haben. Oder die Kunden, besser gesagt.
Ja, ich werde da jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die News zusammenfassen. Wir sind schon recht weit in der Zeit und ich muss gestehen, ich bin das Switch-Thema schon ein bisschen leid, wie wahrscheinlich so viele andere unserer Hörer. Im Endeffekt, ja, Nintendo hat bekannt gegeben, die Produktion der ganzen Konsole zu verdoppeln, weil die Verkaufszahlen halt sehr, sehr, sehr gut sind und die Konsole immer noch nicht so einfach frei erhältlich ist. Es ist jetzt über einen Monat ins Land gezogen und trotzdem kriegst du die Konsole nicht überall. Das ist ein Phänomen, das wir kennen. Das hatte Sony bei der PlayStation 4 lange, lange Zeit. GameStop hat auch schon die Info herausgegeben, dass sie davon ausgehen, dass es bis zum Ende des Jahres Lieferengpässe geben wird. Muss gestehen, das glaube ich nicht, beziehungsweise wenn es so ist, müsste man mal ein erstes Wörtchen mit Nintendo reden, ob sie einen Knall haben, ganz ehrlich. Weil das darf nicht sein. Dass es zum Ende des Jahres vielleicht wieder welche gibt, das lasse ich mir einreden, weil da kommt Weihnachten. Wenn es bis dahin auch über den sehr trockenen und ruhigen Sommer noch Lieferengpässe gäbe, wäre ich sehr überrascht. Was wir mittlerweile auch wissen, was da drinnen quasi an Hardware steckt, das ist ein stinknormaler Nvidia Tegra-Prozessor. Da ging man ja davon aus, dass es quasi Anpassungen gab. Dem ist nicht so. Das ist das, was wir mit dem K-Tablet von Nvidia schon lange, lange Zeit kaufen können. Finde ich interessant, dass die da keine Anpassungen vorgenommen haben. Ja, mal schauen. So Stichwort Verkaufszahlen noch. Die Nintendo Switch ist in Japan erfolgreicher gestartet als die PS4 damals. Ja, nur so ein kleines, nettes Detail. Im Endeffekt geht es da jetzt nicht die großartigen Unterschiede. Im Endeffekt, ja, Sony, also offensichtlich dürfte Nintendo so knapp in den ersten 8 Wochen die 500.000er Marke geknackt haben und Sony da irgendwie nur so 440.000, 60.000 Konsolen Unterschied macht natürlich was aus, da kann man nicht schimpfen. Vor allem gerade in der ersten Woche war Sony irgendwie bei 50 und Nintendo bei 80.000. Schon nicht uninteressant, schon nicht unspannend. Trotz allem preislich ist es ein Unterschied und halt auch mit allem anderen rundherum. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt mit den Zahlen. Schön, dass sie viel verkaufen, aber überbewerten darf man es halt auch nicht. Und wenn die jetzt nicht bald Spiele liefern, wird es halt ganz kritisch. Jo, noch eine kleine, etwas lustigere News zu Switch. Tierschutzorganisationen regen sich jetzt gegen One-Two-Switch auf. Da gibt es ein Spiel, in dem du virtuell Kühe melken musst. Irgendwas ist ja immer, ne? Dementsprechend müssen jetzt auch Tierschutzorganisationen kommen und sich gegen dieses virtuelle Kühe melken beschweren. Nennen wir es einfach als Lächerlichkeit ab und damit ist es erledigt.
Weshalb ist was gegen virtuelles Kühe melken? Nur ganz kurz.
Weil das halt nicht zu verniedlichen ist und halt nicht zu verspielifizieren ist und das irgendwie auch irgendwie zu grob und dass wenn man dann quasi so, wie man in dem Spiel Kühe melkt, echte Kühe melken würde, dann wäre das halt für die Kühe schlecht.
Und deshalb darf man an so regionalen Festivalitäten jeweils Wettbewerben mitmachen, wo man eine Gummikuh melkt. Das ist dann nicht schlimm.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe genau an das Gleiche auch gedacht, weil ich mir dachte, dann musst du mir das halt auch erlauben, wenn du schon so irgendwie auf Moralapostel irgendwie machen willst. Ja. Und ja, weiß ich nicht.
Nächstes Thema. Nächstes.
Du im Endeffekt geht es darum, du musst um die Wette melken und du im Endeffekt tust du da diese Industrie noch weiter antun, weil die moderne Melkindustrie ja quasi auch um die Wette melkt und dass die grausame Facette dieser Industrie dann nochmal verspielifiziert quasi, ja. Leute, na, also jetzt ehrlich, wenn wir keine anderen Sorgen haben, Peter hat sicherlich sich um andere Dinge zu kümmern, als darum, ob ich in One-Two-Switch Kühe melken muss um die Wette oder nicht.
Wie gesagt, nächstes Thema. Lassen wir das. Es gibt Neuigkeiten zu Pokémon Go.
Ja, nur eine kleine News, die mich jetzt nicht großartig vom Hocker raus, 4 von 5 Spielern quasi sollen aufgehört haben bereits. Das heißt, im Endeffekt, die Spieleranzahl soll sich auf 20% reduziert haben. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, ey, war logisch. Ja, von daher, ist okay.
Passt. Gut. Neuigkeiten zu Super Mario Run.
Ja, angeblich war es ein Flop. Trotzdem wird Nintendo...
Nee.
Was? Nee.
Ein Flop? Ich glaube es nicht.
Na, finanziell schon.
Ja.
Im Endeffekt haben sie es mehr oder minder tatsächlich nämlich eingestanden, haben aber im Zuge dieser Information auch gesagt, dass sie trotzdem bei einem Bezahlmodell bleiben werden. Super Mario Run wurde 80 Millionen Mal runtergeladen ungefähr. Das ist jetzt nicht wirklich gerade groß Flop. Aber nur knapp unter 5% haben eingeworfen. Das heißt, wir haben ungefähr so ein bisschen 4 Millionen Spieler ungefähr, die auch diese 10 Euro bezahlt haben. Heißt jetzt mal grob, wir sind bei 40 Millionen Euro. Kannst du mal 10 sofort runterreißen, die Apple mitverdient hat. Ja. Von daher, ja, wenn das Spiel dann tatsächlich irgendwie nur halt quasi 4 Millionen spielen, ist es halt sehr traurig. Beziehungsweise wenn deine Conversion Rate irgendwie bei unter 5% liegt, kann man das schon mal als Flop bezeichnen. Ja, warum nicht?
Kann sich aber Nintendo wahrscheinlich auch ins eigene Bein streichen. Aber das hatten wir ja schon mehrfach bei uns im Geek Talk. Und auch hier in der Spieleabteilung.
Hoffentlich lernen sie für weitere Titel dann was draus. Ja. Ich glaube, dieses Free-to-Play-Konzept à la Pokémon Go, da haben die halt wesentlich mehr gemacht und da sind wir bei einer Milliarde und mittlerweile weit über einer Milliarde. Ja.
Hätte man von da lernen können. Gehen wir über zu den letzten beiden Nachrichten.
Ja, das sind ja so Bastelthemen, die ich einfach nur erwähnen mag und ich nicht werten möchte, weil das immer so ein bisschen schwierig ist. Einerseits A ist ja von Haus aus schon angegangen, dass quasi Leute sich den Code von Zelda Breath of the Wild geschnappt haben und auf den Computer portiert haben und dann dort noch ein bisschen weitergemacht haben und das Ganze sogar in 4K aufgelöst haben, was der Spieler von Haus aus nicht hergibt. Mittlerweile gibt es für Bastler und Hacker und illegal die Variante, das Ganze in 4K zu spielen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es gibt auch einige interessante und imposante Videos auf YouTube, die kann man sich natürlich legal angucken. Schon sehr interessant, was da alles geht oder gegangen wäre. Ich hoffe halt wirklich irgendwie mittlerweile, und für die Aussage werde ich jetzt wahrscheinlich Schelte kriegen, Nintendo soll aufhören, Hardware zu bauen. Wenn die das Spiel lizenzieren und in 4K irgendwie auf den PC bringen lassen würden, ach Gott, wäre das so schön.
Tja, letzte Neuigkeit.
Auch ein kleines Bastelthema. Emulatoren sind ja immer so recht beliebt, sie irgendwie auf andere Geräte zu bringen und immer so eine nette Tech-Demo. Da gab es jetzt auch einen Bastler, der quasi einen Emulator auf die Apple Watch gebracht hat. Nennt sich Giovanni. Ich habe mir es auf die Apple Watch gebastelt. Bisschen umständlich, bisschen schwierig. Man kriegt es aber tatsächlich zum Laufen und ist recht interessant. Auf GitHub gibt es den ganzen Code. Der hat dann zum Beispiel eben Pokémon Gelb als emulierte Variante auf seiner Apple Watch installiert. Ist recht lustig. Kann man sich mal anschauen. Gibt es auch ein WatchOS-Video dazu. Und überhaupt für alle, die irgendwie mal vorhaben, vielleicht ein bisschen auf der Apple Watch generell zu entwickeln, Spiele oder was auch immer, da kann man auch so mal durchaus hineingucken. Das ist nämlich auch aus entwicklungstechnischer Sicht sehr interessant. Ist sehr interessant, wie Apple da mit dem Thema Farben, Bildwiederholrate und solchen Dingen umgeht. Da kann man auch sehr, sehr viel über die Uhr und über die Hardware lernen, kann man auf jeden Fall mal reingucken.
Lieber Jan, ich bedanke mich vielmals für die ganzen Themen hier in unserer Game-Kategorie in den News-Bereich.
Ja, war eine lange Folge heute, glaube ich. Aber eben sehr, sehr viel spannende Dinge dabei. Ich bedanke mich auch sehr bei dir, lieber Martin, und vielen Dank an den Hörer fürs Zuhören.
Und die Feedbacks, die ihr gebt und noch viel mehr und gleich am Ende der Shownotes nochmals eingefügt, unsere Umfrage, die wir für euch haben.
Ganz genau. Umfrage, Umfrage, Umfrage.
Genau. Wir fragen euch. In diesem Sinne, wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.